Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Die Flugbranche kommt nicht zur Ruhe. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört. Der Billigflieger EasyJet hat heute angekündigt, bis zu 30% der Stellen zu streichen. Ein Thema in dieser Sendung. Und bei der Lufthansa droht eine Hängepartie. Die Airline nimmt die Staatshilfen vorerst nicht an, aus Sorge vor Auflagen aus Brüssel. Was das für die Zukunft der Airline bedeuten könnte, analysieren wir im Gespräch. Außerdem, was ist zu tun, wenn in diesen unsicheren Zeiten der Hauskredit wackelt, die Raten zu hoch werden? Informationen und Hinweise dazu ebenfalls in dieser Sendung. Zunächst aber schalten wir nach Frankfurt am Main, wo ich unseren Börsenreporter Samir Ibrahim begrüße. Herr Ibrahim, die gestrige Entscheidung des Lufthansa-Aufsichtsrats wegen möglicher Auflagen aus Brüssel, das milliardenschwere Rettungspaket der Bundesregierung vorerst nicht anzunehmen, kam ja dann doch einigermaßen überraschend. Daher die Frage, droht jetzt eine längere Hängepartie bei der Lufthansa?
Na, es wird in jedem Fall wohl länger dauern. Der Aufsichtsrat hat ja nicht nur eine Entscheidung zu den Milliardenhilfen abgelehnt, er hat auch die außerordentliche Hauptversammlung erst einmal auf Eis gelegt, denn neben der Lufthansa selbst müssen ja auch die Aktionäre noch zustimmen. Nun wird erst einmal weiter geredet, vor allem natürlich mit Brüssel. Was das für die Lufthansa bedeutet, welche Folgen diese kolportierten Auflagen aus Brüssel haben, das wollte ich vorhin von Erik Heimann wissen. Er beobachtet den Luftverkehr für die Deutsche Bank und es geht ja hier vor allem um die Slots in den Drehkreuzen der Lufthansa in München und Frankfurt. Ich habe ihn deshalb gefragt, warum diese Slots dort für eine Airline wie die Lufthansa so besonders wichtig sind.
Nun, die Drehkreuze haben natürlich eine enorm wichtige Funktion für Fluggesellschaften, die gerade im Interkontinentalverkehr unterwegs sind, denn ohne die Bündelungsfunktion an den Drehkreuzen bekommt man die größeren Maschinen, um dann nach Übersee zu fliegen, nicht voll. Und damit spart man natürlich Kosten, hat eine höhere Kapazitätsauslastung in den Flugzeugen. Also ist enorm wichtig für die wirtschaftliche Basis und die wirtschaftliche Existenz von Fluggesellschaften, solche Drehkreuze auch gut auslasten zu können.
Jetzt argumentieren Wettbewerbshüter, die Lufthansa sei besonders in Deutschland stark genug. Könnten jetzt Billigflieger diese Slots übernehmen und was bedeutet das für den Wettbewerb insgesamt?
Die Slots müssen ja zunächst mal verfügbar sein. Also ja, wenn Slots frei würden, dann könnten natürlich andere Unternehmen dort einspringen. Das würde dann auch entsprechend die Drehkreuzfunktion schwächen. Das wäre weniger der Fall, wenn man genügend Kapazitäten an den Flughäfen hätte. Aber gerade Frankfurt und München waren ja vor der Krise zumindest immer recht gut ausgelastet.
Jetzt ist Deutschland mit der Rettung einer Airline auch nicht alleine. Frankreich zum Beispiel stürzt Air France KLM, Italien seine Alitalia, die ist ja sogar voll verstaatlicht worden. Ähnliche Auflagen sehen wir dort aber nicht.
Nun, wir wissen ja noch nicht, was die EU-Kommission sagt, da müssen wir einfach mal abwarten. Aber was diskutiert wird, ist tatsächlich der Bereich der Slots und das habe ich bislang in anderen Fällen noch nicht gesehen. Und das wäre aus meiner Sicht auch seltsam, denn normalerweise sind die Slots ein Thema bei Übernahmen, Fusionen, wenn Eingriffe in Wettbewerb dadurch stattfinden. Es ist in der Tat ein bisschen seltsam, dass vielleicht jetzt im aktuellen Fall größere Bedenken existieren als bei anderen Maßnahmen, die schon ergriffen wurden in der Vergangenheit, aber man muss vielleicht auch einfach mal abwarten, was denn überhaupt von der EU-Kommission in diesem Fall gesagt wird.
Die Lage Deutschlands auf dem internationalen Wettbewerb, wie würden Sie die bewerten?
Also bezogen auf den Luftverkehr hat die ganze Welt ein ähnliches Problem, dass die Kapazitäten massiv unterausgelastet sind, dass sowohl die Flughäfen als auch die Fluggesellschaften eigentlich kein Geschäft machen. Es wird in diesem Fall vermutlich auch länger dauern, bis wir wieder zu einer gewissen Normalisierung im Luftverkehr kommen. Wenn man sich frühere Krisen angeschaut hat, nach 9/11 oder nach SARS oder nach zum Beispiel terroristischen Angriffen in Urlaubsdestinationen, das war immer eine relativ kurze Zeit, bis die Menschen wieder zurückgekehrt sind. Im aktuellen Fall könnte es wirklich eine strukturelle Veränderung geben, gerade auch im Geschäftsreiseverkehr, weil durch die Corona-Krise jetzt die Unternehmen erkennen, dass das mit Videokonferenzen und mit anderen Formen der Kommunikation eigentlich recht gut funktioniert und die ein oder andere Geschäftsreise dürfte auch langfristig ausfallen, sodass es einfach viel länger dauern wird, bis der Luftverkehr wieder in einen normalen Geschäftsmodus zurückkehrt. Und hinzu kommt natürlich, dass man in Europa, das ist jetzt kein deutschlandspezifisches Phänomen, dass man in Europa den Sektor sehr viel kritischer beäugt aus klima- und umweltpolitischer Regulierung, als es in anderen Regionen der Welt der Fall ist. Und daraus resultieren natürlich durchaus Wettbewerbsnachteile, wenn zum Beispiel die Airlines in Europa am EU-Emissionshandel teilnehmen oder wenn es striktere sonstige Auflagen auch beim Nachtflugverbot und so weiter gibt. Das sind sicherlich Faktoren, die den Wettbewerb des Standorts Europa im internationalen Vergleich schwächen. Denn in anderen Ländern wird der Luftverkehr noch sehr viel stärker auch als wirklicher Wachstumsmotor angesehen, wo auch stärker die staatliche Unterstützung vorhanden ist.
Erik Heimann von der Deutschen Bank zur Lufthansa. Und Herr Ibrahim, dann schauen wir mal auf den Gesamtmarkt. Die Corona-Sorgen scheinen an der Börse ja ziemlich verflogen zu sein. 3 Tage in Folge ein Kurs plus diese Woche. Hat man fast den Eindruck, der Markt sei schon überkauft. Wie sieht es denn heute aus?
Na, zwischendurch ist der DAX heute sogar ins Minus gerutscht. Aktuell steht er jetzt wieder bei 11.709 Punkten. Das ist ein Plus von knapp 0,5%. Aber Sie haben völlig recht, diese Nervosität, die wir hier heute auch gesehen haben, die zeigt eben auch, dass es vielen im Moment einfach viel zu schnell geht mit den Kursgewinnen. Die Deutsche Bank und auch der Vermögensverwalter BlackRock, die haben bereits eindringlich vor zu viel Optimismus gewarnt und haben gesagt, es werde da ganz sicher noch Rücksetzer geben.
Dann schauen wir auf Volkswagen. Die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat hat einen Bericht über einen angeblichen Putschversuch gegen VW-Vorstandschef Herbert Diess zurückgewiesen. Ist das denn ein Gesprächsthema an der Börse?
Der Bericht hat jedenfalls die Aktie kräftig ins Minus gedrückt. Unruhe im Vorstand mögen Aktionäre ja grundsätzlich nicht. Die Aktie mit einem Abschlag von mehr als 2% jetzt auch Schlusslicht im DAX. Aber nicht alles wegen des Berichts. Auch die anderen Autohersteller sind im Minus. Diese Aktien waren die letzten Tage gut gelaufen. Das sind zum Teil auch Gewinnmitnahmen.
Unruhe im Vorstand gab es bei E.ON, glaube ich, nicht. Vor 1,5 Stunden hat die Hauptversammlung vom Energieversorger begonnen. Natürlich virtuell. Wie aufmerksam wird die bei Ihnen in Frankfurt verfolgt?
Das Interesse ist groß. Fast 70% des Kapitals sind angemeldet, sagt der Konzern. Das sind rund 100 Fragen eingereicht worden. Es geht ja auch dort um den Milliardendeal mit RWE. Da haben Anleger natürlich Gesprächsbedarf. Die Aktie bei sehr hohen Umsätzen, aktuell aber gut 1,5% im Plus.
Und nochmal Energie. Der Windkraftanlagenbauer Nordex liegt heute sehr gut im Rennen. Warum?
Ja, weil es einen Auftrag des Energiekonzerns Innogy gibt. Der betreibt auf einem ehemaligen Braunkohlegelände nämlich einen Windpark, hat Anlagen bestellt. Die Aktie sehr gut gestartet in den Tag. Ein Teil der Gewinne ist inzwischen wieder weg, aber es reicht trotzdem für ein Plus von 1%.
Knorr Bremse, der Bremsenspezialist, der hat heute Geschäftszahlen vorgelegt. Wie kamen die denn an?
Recht gut, obwohl natürlich auch Knorr Bremse von der Corona-Krise betroffen ist, wurde aber nicht ganz so erwischt wie viele Konkurrenten, hat sich auch im Aktienkurs die letzten Wochen recht wacker geschlagen. Die Zahlen heute eigentlich keine Überraschung. Mit der Aktie geht es auch rund 1,2% aufwärts.
Und dann noch der Blick auf den Euro, den Goldpreis vielleicht auch in Euro und die Anleihen.
Ja, der Euro selbst hält sich unverändert knapp über der Marke von $1,10. Die Umlaufrendite nun bei nur noch minus 0,41%. Gold kostet wieder etwas mehr, $1,725 je Feinunze in London oder 1.566 Euro.
Vielen Dank fürs schnelle Umrechnen nach Frankfurt, Samir Ibrahim. Lufthansa, das war unser Thema heute im Börsengespräch und wir bleiben in der Flugbranche. Gerade erst hat der angeschlagene Flugzeugbauer Boeing mitgeteilt, dass er tausende Mitarbeiter entlassen wird. Noch in dieser Woche sollen sie ihre Entlassungsschreiben erhalten. Daher kommt jetzt überraschend, dass die Produktion der einem weltweiten Flugverbot unterliegenden 737 MAX wieder aufgenommen werden soll. Thorsten Teichmann berichtet.
Am Standort Renton im US-Bundesstaat Washington haben Boeing-Mitarbeiter begonnen, die Produktion für den Bau neuer Modelle vom Typ 737 MAX vorzubereiten. Erst einmal ist nur eine geringe Stückzahl geplant. Der Flugzeugbauer kann nämlich nur hoffen, dass die US-Luftfahrtbehörde die 737-Baureihe im Spätsommer oder im Herbst wieder zulässt. Im Januar hatte Boeing die Produktion der 737 MAX gestoppt. Das Unternehmen kann keine fertigen Flieger ausliefern. Über 400 Maschinen sind vor den Produktionshallen geparkt. Seit über einem Jahr bleiben Flugzeuge des Typs am Boden, seit zwei 737 MAX-Maschinen abgestürzt waren. 346 Menschen kamen dabei ums Leben und Boeing verlor für das neue Modell weltweit die Zulassung. Mittlerweile kommen neue Probleme hinzu. Im Februar fanden Ingenieure in den Treibstofftanks einiger Maschinen Überreste, wie zum Beispiel alte Lappen und Werkzeuge. Das Unternehmen kündigte deshalb an, neue Standards für die Produktion setzen zu wollen. Zum anderen spürt die Zentrale in Chicago die Folgen der Corona-Krise für die Luftfahrt. Niemand kann sagen, ob Fluggesellschaften bestellte Flieger sofort abnehmen. Einige Airlines haben Bestellungen storniert. Boeing zählt aber immer noch 3.800 Aufträge für die 737. Es ist das wichtigste Modell der zivilen Sparte und sichert das Überleben des US-Unternehmens. Krise bedeutet vor allem, dass Einnahmen fehlen. Boeing-Chef Calhoun hatte deshalb angekündigt, Stellen zu streichen. Fast 7.000 Mitarbeiter erhalten noch diese Woche eine Kündigung. Weitere 5.500 Angestellte sind bereit, freiwillig aus dem Unternehmen auszuscheiden.
Thorsten Teichmann, die Flugbranche in der Krise. Nicht nur Boeing baut Stellen ab, sondern auch die britische Fluggesellschaft EasyJet. Das teilte der Billigflieger heute mit. Der Grund: der Einbruch des Flugverkehrs infolge der Coronavirus-Pandemie und die Erwartung, dass die Nachfrage nach Flugtickets nicht so schnell wieder zunehmen werde. Imke Köhler berichtet.
EasyJet will bis zu 4.500 Stellen abbauen. Damit würde die Airline ihre Belegschaft um knapp ein Drittel verkleinern. Der Chef von EasyJet, Johann Lundgren, sprach von einer sehr schwierigen Entscheidung, die die Mitarbeiter treffen werde. Aber es gehe darum, das Unternehmen langfristig auf der Erfolgsspur zu halten. EasyJet hatte im März seine gesamte Flotte geparkt, nachdem der weltweite Luftverkehr fast zum Stillstand gekommen war. Zwar kündigte Lundgren an, dass die Airline ihren Flugbetrieb ab dem 15. Juni wieder aufnehmen werde, aber die Erwartungen an die Passagierzahlen sind nicht groß. Die Nachfrage, so glaubt der CEO, werde sich nur langsam wieder steigern und erst 2023 wieder den Stand von 2019 erreichen. Eine schnelle Erholung in diesem Sommer wird auch dadurch erschwert, dass in Großbritannien ab dem 8. Juni eine neue Quarantäneregel in Kraft tritt, wonach sich alle Einreisenden erst einmal für 14 Tage in Selbstisolation begeben müssen. Das macht es für die Briten wenig attraktiv, in den Urlaub zu fliegen. Dutzende Unternehmen aus dem Reisesektor haben sich deshalb mit einem Protestbrief an die britische Regierung gewandt. Eine solche Maßnahme sei das Letzte, was die Branche jetzt benötige, heißt es. Bereits Ende April hatte British Airways angekündigt, bis zu 12.000 Stellen zu streichen. Virgin Atlantic will bis zu 3.000 Jobs abbauen, ebenso wie der irische Billigflieger Ryanair.
Imke Köhler aus London. Und noch einmal Stellenabbau. Der japanische Autobauer Nissan reduziert seine Produktionskapazität um ein Fünftel auf 5,4 Millionen Fahrzeuge im Jahr. Mehrere Werke sollen geschlossen werden, darunter das in Barcelona mit rund 3.000 Mitarbeitern. Oliver Neuroth dazu.
Es ist ein schwerer Schlag für den Industriestandort Katalonien, der von der Automobilindustrie geprägt ist. Auch Seat hat hier ein großes Werk. An Nissan hängen direkt 3.000 Arbeitsplätze und weitere rund 30.000 bei Zuliefererfirmen. Die Werksschließungen kommen nicht ganz überraschend. Anfang des Monats war bekannt geworden, dass Nissan wegen der Coronavirus-Krise und schwacher Nachfrage nach Neuwagen die Produktion herunterfahren will. Die Beschäftigten traten daraufhin in einen unbefristeten Streik. Seit dem Vormittag laufen nun Protestaktionen von hunderten Mitarbeitern vor den Werkstoren. Die Krise bei Nissan in Barcelona hatte schon vor der Coronavirus-Pandemie begonnen. Im vergangenen Jahr baute der Konzern schrittweise Stellen im größten Werk Zona Franca ab. Ende 2019 wurde bekannt, dass Nissan 600 Beschäftigte in Frührente schicken wollte. Die spanische Regierung bedauerte die Werksschließungen. Die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau, sagte, Nissan habe eine Verantwortung für den Standort, auch weil der Konzern über Jahre Subventionen vom spanischen Staat und der Region Katalonien erhalten habe.
Oliver Neuroth. Und wir gehen nach Deutschland zurück. Wer auf Internetseiten Cookies setzen will, braucht in jedem Fall die aktive Zustimmung des Nutzers. Das entschied der Bundesgerichtshof heute in einem Streit zwischen einem Anbieter von Online-Gewinnspielen, Planet 49, und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen. Ein voreingestellter Haken im Feld zur Cookie-Einwilligung benachteilige den Nutzer unangemessen. Bernd Wolf aus Karlsruhe.
Es geht dabei nicht um funktionale Cookies, die der Nutzer meist sogar wünscht, sondern es geht um Cookies, mit denen ein Anbieter das Verhalten des Nutzers im Internet erfasst, ein Nutzerprofil von ihm erstellt und ihm dann darauf abgestimmte Werbung zusendet. Der BGH sagt, wer auf Internetseiten solche Cookies zu Werbezwecken setzen will, braucht in jedem Fall die aktive Zustimmung des Nutzers. Ein voreingestelltes Ankreuzkästchen reicht dafür nicht aus. Genau das hat der deutsche Gewinnspielanbieter Planet 49 getan. Wollte der Internetnutzer am Gewinnspiel teilnehmen, musste er einwilligen, dass er den Abruf von Informationen auf seinem Endgerät mit Cookies erlaubt. Die Erlaubnis war bereits angekreuzt. Um die Einwilligung zu verweigern, musste der Nutzer das Kreuzchen entfernen. Dies, so die höchsten deutschen Zivilrichter, benachteilige den Nutzer unangemessen. Entsprechende AGB sind unwirksam. Gleiches gilt für Werbeanrufe. Wer sie will, muss aktiv einwilligen.
Bernd Wolf aus Karlsruhe. Und Themenwechsel. Was tun, wenn wegen der Corona-Krise die Finanzierung eines Immobilienkredits wackelt, weil das verfügbare Nettoeinkommen durch Kurzarbeit sinkt oder die Einnahmen aus dem Geschäft ausbleiben oder auch der Job weg ist? Sicher ist, der Kreditnehmer muss aktiv werden, wenn die Raten für das Eigenheim zu hoch werden. Was er tun kann, dazu der Beitrag jetzt von Margret Bielenberg.
Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder keine Aufträge mehr. In den letzten Wochen hat sich das Leben vieler Menschen grundlegend verändert. Wer jetzt ein Eigenheim abzuzahlen hat und vor finanziellen Schwierigkeiten steht, sollte sofort Kontakt mit seiner Bank oder Sparkasse aufnehmen, sagt Alexander Kreuzig von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Die neuen Regelungen sind jetzt so mit diesem Corona-Schutz, dass wenn ich ein Darlehen schon vor dem 15. März abgeschlossen habe, dann greift eine Stundungsregelung für die Raten April, Mai und Juni. Das ist erstmal die Regelung. Wenn ich aber im April gezahlt habe, dann wird das nicht zurückgezahlt, sondern die Rate bleibt bei der Bank. Und ich kann dann natürlich für Mai und Juni noch die Stundung geltend machen.
Wird keine neue Vereinbarung mit der Bank getroffen, verlängert sich der Kredit um die gestundeten Raten.
Ich kann aber auch mit der Bank vereinbaren, dass ich zum Beispiel die Raten nur runtersetze oder ähnliches. Das geht alles, aber das muss nicht sein. Und dann gibt es noch eine Ermächtigung, wenn im Juni abzusehen ist, dass diese Regelung noch nicht ausreicht, dann kann das nochmal um 3 Monate verlängert werden.
Obwohl Banken oder Sparkassen zurzeit häufig kulant sind, sollte man auf keinen Fall die Raten eigenmächtig kürzen oder aussetzen, sagt der Verbraucherschützer. Kommen neue Vorschläge der Kreditgeber zur Kreditzahlung, dann sollte man die trotz Corona-Lage genau prüfen.
Im Zweifel auch nochmal neutral, zum Beispiel durch eine Verbraucherzentrale oder auch durch einen Rechtsanwalt überprüfen lassen, weil die Bank, davon dürfen Sie ausgehen, in der Regel nicht ausschließlich für Sie gute Vorschläge macht. Dass ich eben dann längere Laufzeiten habe, die ich gar nicht haben wollte. Oder dass letztlich ich vermeintlich einen niedrigeren Zins kriege, aber der in Wahrheit höher ist als der Marktzins und ähnliche Dinge.
Wer hofft, dass vielleicht seine bereits abgeschlossene Restschuld- oder Ratenschutzversicherung greifen könnte, muss meist enttäuscht werden, sagt Bianca Boss vom Bund der Versicherten. Die Restschuldversicherung zahle zum Beispiel nur im Todesfall der versicherten Person.
Bei der Ratenschutzversicherung ist ja außerhalb des Todesfalles halt eben noch manches anderes mitversichert, ne? Das halt eben vielleicht bei Verlust der Arbeitskraft zum Beispiel auch die Versicherung zahlt. Da muss man aber wirklich ganz bestimmte Konditionen auch erfüllen. Das ist gar nicht so einfach. Und man müsste mal in seinen Vertrag hineingucken, wie sieht's aus bei Kurzarbeit oder halt eben, wenn ich jetzt aufgrund von Corona meinen Job verliere.
Wer keine andere Möglichkeit sieht, als sein Haus oder seine Wohnung wieder zu verkaufen, sollte das selbst in die Hand nehmen und nicht der Bank überlassen, sagt Alexander Kreuzig. Zwischen 6 und 18 Monaten könne man hierfür meist aushandeln. Eine Zwangsversteigerung, die sehr teuer für den Kreditnehmer sei, sollte unbedingt vermieden werden.
Dann kann man später, wenn die Situation sich gebessert hat, eben auch wieder einen Kredit aufnehmen. Wenn aber ein Zwangsversteigerungsverfahren durchgeführt wurde, dann steht das auch erstmal in der Schufa und dann hat man da möglicherweise auf absehbare Zeit auch erstmal Probleme bei einer Finanzierung.
Alexander Kreuzig von der Verbraucherzentrale Hamburg im Beitrag von Margret Bielenberg. Das Bundesverwaltungsgericht hat heute eine Portoerhöhung der Deutschen Post bei Standardbriefen für rechtswidrig erklärt. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit und von Katja Scherer.
Die Bundesnetzagentur hatte 2016 bewilligt, dass die Deutsche Post das Porto für Standardbriefe von 62 auf 70 Cent anheben darf. Ein Verband verschiedener Postunternehmen hatte gegen diese Entscheidung geklagt und hat nun vom Bundesverwaltungsgericht Recht bekommen. Wie die Richter erklärten, habe sich die Bundesnetzagentur bei der Regulierung nämlich nicht an den tatsächlichen Kosten und Gewinnen der Post orientiert, sondern an den Gewinnmargen von anderen europäischen Postunternehmen, die ebenfalls ein Monopol im Markt haben. Welche praktischen Folgen die Entscheidung der Richter haben könnte, etwa für das heutige Porto, war zunächst nicht absehbar. Das Porto für Standardbriefe liegt inzwischen bei 80 Cent. Die Baubranche rechnet wegen der Viruskrise für dieses Jahr mit stagnierenden Geschäften. Wie der Hauptverband der deutschen Bauindustrie mitgeteilt hat, wird die Branche 2020 voraussichtlich wie im Vorjahr gut 130 Milliarden Euro umsetzen. Auch die Zahl der Beschäftigten soll stabil bleiben. Allerdings, ursprünglich hatte der Verband für dieses Jahr mit einem deutlichen Umsatzwachstum gerechnet. Problematisch für die Unternehmen ist vor allem, dass neue Aufträge ausbleiben. Wie der Verband mitteilte, sind die Aufträge im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 30-40% gesunken. Beim Autobauer Volkswagen äußert sich Vorstandschef Herbert Diess heute in einer Aufsichtsratssitzung zu den Produktionsproblemen beim Golf 8. Das neue Vorzeigemodell wird von Volkswagen seit 2019 hergestellt. Anders als ursprünglich geplant hat der Konzern im ersten Jahr aber nicht 100.000 Autos davon gebaut, sondern nur knapp 10.000. Das lag unter anderem an Software- und Elektronikproblemen. Medienberichten zufolge ist die Unruhe im Unternehmen dadurch groß, dass die Arbeitnehmerseite Volkswagen-Chef Diess loswerden wolle. Wie die Bild-Zeitung berichtete, haben Betriebsrat und IG Metall aber zurückgewiesen.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer, vielen Dank. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Der von der EU-Kommission vorgestellte 750 Milliarden Wiederaufbauplan für die europäische Wirtschaft stößt bei den Kommentatoren überwiegend auf Zustimmung.
Mit ihrer Antwort auf die Corona-Krise schlage die EU ein neues, historisches Kapitel auf, meint das Handelsblatt. Erstmals macht die Staatengemeinschaft im großen Stil Schulden, um Transfers an finanzschwache Mitgliedstaaten zu finanzieren. Dafür muss die nächste Generation gerade stehen. Zu rechtfertigen ist das nur, wenn sie auch von den schuldenfinanzierten Ausgaben profitiert. Deshalb müssen die milliardenschweren Subventionen für den Klimaschutz, die Digitalisierung und die Stärkung des Binnenmarkts reserviert sein. Ursula von der Leyen hat mit diesem Plan bewiesen, dass sie die Kunst des Möglichen beherrscht. Die Tageszeitung Taz notiert, die Corona-Krise hat geopolitische Folgen, die Europäer nicht ignorieren können. Die USA und China pumpen jeweils Billionen Dollar in ihre Wirtschaft, um die Unternehmen zu stabilisieren. Da wäre es keine gute Idee, wenn Deutschland als einziges großes EU-Industrieland genug Geld hätte, um seine Firmen zu retten. Die EU würde für immer abgehängt. So viel ist sicher. Europa wird auf seine ökonomische Zukunft nicht verzichten, nur weil die Niederländer oder Dänen gerade schlecht gelaunt sind. Die neue Osnabrücker Zeitung hält das Ganze für ein durchaus riskantes Manöver. Doch sind die Probleme so groß, dass mit halben Sachen niemandem geholfen wäre. Auch gilt es, allzu langen Finanzierungsstreit zu vermeiden. 750 Milliarden Euro sollen nun bereitgestellt werden, davon 500 Milliarden als Zuschüsse. Das ist in zweierlei Hinsicht eine gute Nachricht, denn es stärkt den Zusammenhalt in der Union und es stabilisiert den Binnenmarkt, von dem Länder wie Deutschland besonders profitieren. Wegen der erwarteten EU-Auflagen hat die Lufthansa der vereinbarten Staatshilfe vorerst nicht zugestimmt. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg zollt Konzernchef Spohr dafür Respekt. Er lässt nicht alles mit sich machen und erweist sich im Tauziehen um Staatshilfen als kantiger Partner. Völlig richtig hat er von Anfang an aufgepasst, dass ihm die drei beteiligten Staaten, Deutschland, Österreich und die Schweiz, künftig nicht wirklich reinreden können. Nun nimmt er es mit der EU auf und sendet das Signal, wenn ihr uns wertvolle Startrechte an Stammflughäfen nehmen wollt, spielen wir nicht mit.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr und mit Katja Scherer am Mikrofon. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie nach den Nachrichten hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meier. Ein Thema ist dann die Grundsteinlegung für die Einheitswippe, das Denkmal in Berlin.